Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz
mit Malte Asmus und Andreas Thies.
Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Dr. Otto Kolbinger ist zu Gast. Er forscht am Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der TU München zum Thema Weiterentwicklung von Regelwerken. Das ist ein relativ jungfräuliches Forschungsgebiet, aber auch ein ziemlich breites Betätigungsfeld, weil es ja sportartübergreifend ist. Otto arbeitete zum Beispiel auch schon über die elektronische Unterstützung beim Tennis und zu dem Thema war er ja auch schon beim Kollegen Andreas Thies im Tennis-Podcast Chip in Charge zu Gast. Aber er kennt sich auch mit Regeländerungen und technischen Hilfsmitteln in anderen Sportarten bestens aus, zum Beispiel im Fußball. Da betreute er schon diverse Projekte, bei denen es um die Torlinientechnik, das Freistoßspray oder auch um sogenannte Trivial Offenses ging. Was man da genau drunter versteht, wie Otto bei seinen Untersuchungen genau vorgeht und vorging und welche nächsten Untersuchungen und Projekte für ihn anstehen, das erzählt er uns heute. Hallo Otto.
Hallo Malte, danke für die Einladung.
Auf deiner Seite, auf der Homepage der TU München liest man unter Arbeits- und Forschungsschwerpunkt die Stichworte Evaluation von Regeländerungen und technischen Hilfsmitteln für Schiedsrichter, Spielanalyse, Media Enhancement im Fußball. Erklär uns doch mal, was verbirgt sich hinter diesen bisschen komplizierteren Begriffen?
Ich gehe sie mal Stück für Stück durch und hoffe, dass ich vergesse keinen. Also Spielanalyse, das ist wirklich so ein ganz, ganz breiter Begriff, wo dann mehr oder weniger alles drunter fällt, hin von Analyse, die man macht, Vorbereitung auf den Gegner im Sport, ja, oder auch Eigenanalyse von technischen Fehlern, taktischen Fehlern von der eigenen Mannschaft, vom eigenen Athleten. Media Enhancement, das haben wir vor allem gemacht in einem größeren Projekt vor 2 Jahren inzwischen schon mit Spiegel Online. Da haben wir beispielsweise einen Index, den die hatten, zur Spielerbewertung weiterentwickelt. Und jetzt eben der größte Punkt, Weiterentwicklung von Regelwerken. Und da schauen wir uns eben zum einen an, was sind Gründe für die Weiterentwicklung von Regelwerken. Da gibt es ganz viele verschiedene. Und dann machen wir immer aus unserem Elfenbeinturm auch ein paar schöne Vorschläge, was für Regeländerungen oder Weiterentwicklungen man machen könnte. Und dann ist natürlich für uns, Stichwort Evolution, sehr, sehr wichtig, dann sich den ganzen Prozess anzuschauen, also was passiert, wenn dann auch wirklich mal ein Regelwerk angepasst wurde.
Für Spiegel Online oder zusammen mit Spiegel Online habt ihr was gemacht? Sind das Auftragsarbeiten, die ihr macht oder schafft ihr euch auch Themen letztlich selber aus eigenem Antrieb und eigenem Wissensdurst?
Also das ist teils, teils und das, also da kann man auch ein bisschen eintauchen, das hängt auch zusammen mit der Stellenwirtschaft an der Universität und es gibt entweder Stellen über Drittmittelprojekte. Und dann ist man natürlich auch auf, was du jetzt gerade Auftragsarbeit genannt hast, angewiesen, dass man beispielsweise Forschungsprojekte macht im Auftrag von Verbänden, in Auftrag von einzelnen Firmen und so weiter. Und jetzt bin ich gerade in einer sehr glücklichen Situation. Meine Stelle ist nicht über Drittmittel finanziert, ist eine sogenannte Planstelle. Und das ist jetzt wirklich eine Stelle, wo ich wirklich aus eigenem Antrieb raus forschen kann, beziehungsweise aus den Interessen, die dann einfach gerade auch bei der Universität vorliegen.
Und da hast du ja, wie eben schon gesagt, schon einiges an Forschung gemacht. Erzähl uns noch mal ein bisschen aus deinem bisherigen Forschungswirken in Sachen ja gerade Fußballregeländerung. Was waren da so Schwerpunkte bisher?
Ja, also ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, das hing dann auch mit meiner Doktorarbeit zusammen, war die Einführung von technischen Hilfsmitteln. Und das war dann auch ja mehr oder weniger der wesentliche Teil von meiner Doktorarbeit. Da haben wir unter anderem 2 Studien gemacht, damals eben im Auftrag von der Deutschen Fußballliga, zur Torlinientechnologie. Das war noch vor der Einführung, haben wir damals bewertet, wie notwendig ist eigentlich die Torlinientechnologie. Und da nur kleiner Spoiler, also wenn man sich anschaut, die Szenen, wie häufig man eine Torlinientechnologie braucht, die sind sehr, sehr selten. Das sind vielleicht irgendwie 3 bis 5 pro Saison. Mhm. Und da muss man eben dann die Kosten gegenüberstellen. Und dann haben wir aber auch eine Studie zum Freistoßspray beispielsweise gemacht. Die war dann, nachdem es bereits eingeführt wurde. Und da haben wir uns beispielsweise angeschaut, wie wirkt sich das auf Regelverstöße aus, wie wirkt sich das auf den Erfolg von Freistößen aus und so weiter.
Lass uns auf die Torlinientechnik nochmal eingehen. Du hast gesagt, die Fälle sind relativ selten. Ich kann mich in den letzten 60 Jahren, gut, so alt bin ich noch nicht, aber eigentlich vor allen Dingen an drei Szenen erinnern. Wembley-Tor natürlich, das kenne ich aus Erzählung und aus dem Fernsehen. Das Phantomtor von Nürnberg, das habe ich am Fernseher selbst erlebt, damals in den 90ern. Thomas Helmer, der den Ball am Tor vorbeistocherte. Das wäre natürlich mit Torlinientechnik nie zu dieser großen Diskussion geworden. Und das Tor der Engländer, oder nicht Tor, im WM-Achtelfinale 2010. Weil es so selten war, habt ihr dann empfohlen, weil ihr es im Vorfeld untersucht habt, lieber nicht einführen, bringt gar nichts? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also wir haben uns da tatsächlich genauso eine Empfehlung getraut. Wir haben empfohlen, dass es, also Hintergrund, das war 2014, also noch lange bevor dann über eine Einführung von Videobeweis diskutiert wurde. Wir haben empfohlen, dass man über andere technische Hilfsmittel nachdenken sollte, wie damals zum Beispiel den Videobeweis, weil wir eben auch gesehen haben, in den Fällen, die wir identifiziert haben als relevant für die Torlinientechnologie, also beziehungsweise dort könnte die Torlinientechnologie helfen, da waren wir halt auch sehr optimistisch, dass man den sehr großen Teil dieser Fälle mit der Videobeweis auch aufklären könnte. Und an sich, es war ja damals eine Auftragsarbeit für die DFL, das war dann natürlich so eine Art Empfehlung, die dann den Vereinen vorgelegt worden ist zur Abstimmung. Und falls sich der ein oder andere noch erinnert, damals gab es ja zwei Abstimmungen, eine im März, wo das Torlinientechnologie bzw. die Einführung erstmal abgelehnt wurde. Und dann war nochmal eine im Dezember. Zwischendrin war nochmal eine einzige Szene, die ja vielleicht auch noch der ein oder andere im Kopf hatte, im Pokalfinale, wo der Ball entweder hinter oder auf der Linie oder sonst wo geklärt wurde. Und dann war im Dezember eben eine zweite Abstimmung und dann wurde es damals für die Bundesliga eingeführt.
Und heute wirkt das ja manchmal ein bisschen niedlich, wenn dann die Videografik eingeblendet wird. Ball war im Tor, gerade auch bei Fällen, wo der Ball wirklich sehr, sehr deutlich im Tor war, wo es überhaupt keine Diskussion gab, wo keiner auch auf die Idee kommen könnte, irgendwas anzuzweifeln. Also so manchmal benutzt man es auch nur, weil es eben da ist.
Ja, also den Eindruck hatte man vor allem, ich denke, es war zum allerersten Mal im Einsatz bei einer Club-WM und da wurde ja wirklich bei jedem Tor gezeigt, ob es die Linie überschritten hatte, was, wie du gesagt hast, dann in den meisten Fällen obsolet war. Und also was man schon auch im Hinterkopf haben muss, wir reden jetzt darüber, dass es sehr, sehr viele seltene Fälle sind. Und jetzt interessanterweise von den Fällen, die du genannt hast, da war ja auch dann wieder ein Fall dabei, das Phantomtor von Thomas Helmer, das ja auch mit Videobeweis ganz klar aufklärbar gewesen wäre. Genauso wie damals auch der ähnliche Fall mit Stefan Kießling. Und an sich, wir geben dann eine Empfehlung, es ist sehr selten und man hat sehr hohe Kosten. Also damals waren die Kosten 135.000 Euro pro Stadion pro Saison. Und das muss halt dann der entsprechende Verband für sich abwiegen. Will er für diese ganz, ganz seltenen Fälle dieses Geld ausgeben? Und das ist in der ersten Liga, da wo es ja dann auch sehr schnell eingeführt wurde, vielleicht weniger ein Problem. Aber wenn man sich in der zweiten Liga überlegt, wo die Fälle dann nochmal seltener sind, weil es dann auch generell weniger entsprechende Torszenen gibt, das kann man hochrechnen, dass man beispielsweise um die Torlinientechnologie mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% mal in seinem eigenen Stadion braucht, können 20 Saisons vergehen. Mhm. Und wie oft ist man schon 20 Saisons am Stück in der zweiten Liga? Also außer jetzt, ich glaube, VfL Bochum. Es kommt mir kein Verein jetzt in den Sinn, der mal sehr, sehr lange in der zweiten Liga war. Die werden dann immer entweder nach oben oder unten durchgereicht. Mhm.
Das ist dann sowas wie eine Versicherung. Man hat sie, aber lieber braucht man sie nicht. Aber in dem Fall würde sie sich irgendwann dann mal rentieren vielleicht. Aber gut, das ist die Abwägung, die man machen muss als Verein.
Ja, genau, beziehungsweise hier eben als Verband.
Deutlich günstiger, das Freistoßspray. Dazu hast du gesagt, habt ihr auch Untersuchungen angestellt. Das ist ja auch etwas, was lange sehr belächelt wurde. Mittlerweile ist es akzeptiert. Was habt ihr dazu untersucht und rausgefunden?
Das ist sehr interessant, weil wie du es gesagt hast, es ist ja weitestgehend akzeptiert. Und ich glaube, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das nicht mehr verschwinden wird. Und das ist deswegen interessant, weil was wir in unserer Studie festgestellt haben, es war damals anhand von Freistößen aus zwei Bundesliga-Saisons, eben eine davor, eine nachdem das Spray eingeführt wurde. Und es gab zwar einen Rückgang an den, ja, von sehr schweren Regelverstößen, also wo irgendwelche Spieler wirklich mehr als einen Meter den Mindestabstand verletzt haben, aber sonst der Anteil an, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Regelverstößen, der ist weiterhin bei gut einem Viertel geblieben, also bei 25%. Und auch die weiteren Effekte, die man sich so erhofft hat, wie beispielsweise ein Effekt auf den Erfolg von Freistößen, das gab's so nicht.
Wie geht ihr methodisch bei solchen Untersuchungen vor? Was wertet ihr aus? Wie viel wertet ihr aus? Und wie lange dauern solche Erhebungen, solche Forschungsarbeiten?
Ja, also das ist natürlich von Studie zu Studie ein bisschen unterschiedlich, je nachdem dann auch, was man für Videomaterial bekommt, ob man das schon geschnitten bekommt oder Szenen selber raussuchen muss. Und dann natürlich auch, was man pro Szene anschaut. Bei den Freistößen in der Bundesliga war es so, dass wir wirklich ein Team aus 6 Leuten waren, die sich dann sämtliche Freistöße aus 2 Bundesliga-Saisons angeschaut haben und dazu auch sehr viele Variablen erfasst haben. Genaue Stundenzahl kann ich dir nicht mehr sagen, aber wir saßen dazu 6 über 2 Monate dran, natürlich nicht Vollzeit, aber immer mal wieder. Also da werden schon Stunden zusammengekommen sein. Und bei den Freistößen sind wir beispielsweise methodisch so vorgegangen, dass wir für jeden Freistoß, den wir hatten, aus dem Zeitraum, wo das Spray eingesetzt werden durfte und auch eingesetzt wurde, haben wir das Pendant aus der Zeit davor gesucht. Also ein Freistoß, der möglichst ähnlich war. Möglichst ähnlich kann man zum einen machen über die Position auf dem Feld, das ist so intuitiv, was einem als erstes einfällt. Wir haben dann aber auch noch bei der Ähnlichkeit drauf geschaut, standen beispielsweise gleich viele Spieler in der Mauer. Und dann retrospektiv wurde der Freistoß als Flanke getreten oder als Schuss.
Also ziemlich viele Variablen, die da reinspielen. Das Ganze natürlich computergestützt, nehme ich an.
Ja, klar. Also was mit Pen und Paper könnte immer ein bisschen unübersichtlich werden. Nee, und auch hier natürlich auch computergestützt. Also wir haben beispielsweise hier auch untersucht, wie weit die Schiedsrichter von den 9,15 Meter wegliegen. Mhm. Gar nicht, um die Schiedsrichter zu kritisieren, sondern einfach, um mal aufzuzeigen, wie schwer das ist. Und da haben wir dann natürlich das Computer überstützt gemacht über, Homographie nennt sich das Verfahren, dass wir mehr oder weniger die Pixel auf unserem Videobild gemessen haben und das dann in die Koordinaten vom Fußballfeld umgerechnet haben.
Wie gut ist denn das Augenmaß der deutschen Fußballschiedsrichter?
Was würdest du schätzen?
Abweichung von 20 bis 30 Zentimetern, plus und minus.
Also im Durchschnitt ist sie tatsächlich höher. Und das hat sich auch durch das Freistoßspray nicht geändert. Das sind so 65 bis 70 Zentimeter im Schnitt. Ja. Man muss aber auch sagen, für den Großteil liegen die unter 50 Zentimeter falsch. Ja? Der hohe Durchschnitt kommt halt dann dadurch zustande, dass es wirklich ein paar Treffer gibt, wo die Mauer mal 11 Meter wegsteht, die Mauer mal 7 Meter wegsteht und so weiter. Und wie gesagt, wir wollen das gar nicht als Schiedsrichterkritik formulieren, sondern also wenn ich jetzt hier gefragt werden würde, ob ich 9,15 Meter abmessen kann, ich würde dir wahrscheinlich irgendwas zwischen 6 Metern und 13 Metern aufgeben. Das ist einfach verdammt schwierig. Und deswegen war das auch so ein Fazit damals, dass wir in das Paper reingeschrieben haben über das Freistoßspray, dass das Spray mehr oder weniger die Einhaltung eines Mindestabstands jetzt kontrollieren soll, der aber in der Regel nicht mit dem vorhergesehenen Mindestabstand übereinstimmt. Dass hier vielleicht dann auch man überlegen könnte, was es auch in der Form schon testweise gab, dass der Schiedsrichter irgendeine Art von Messgerät mit auf dem Platz dabei hat, also kein Meterstab, eher irgendein Laser, um die 9,15 Meter besser abzuschätzen, wenn einem das wichtig ist.
Habt ihr im Rahmen dieser Erhebung auch feststellen können, ob verlängerte oder größere Abstand zur Mauer sich auf den Torerfolg auswirkt? Es war ja nicht Gegenstand eurer Forschung, aber ja, gab es da irgendwie so Nebenbei-Effekte?
Es war tatsächlich Gegenstand von der Forschung, Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
Alles gut, richtig.
Und es gab damals auch vor unserer Studie schon Zeitungsberichte, und zwar nicht nur von den Medien, die man dann kennt, die sowas gerne auch mal unseriös raushauen, dass das Freistoßspray zu mehr Toren geführt hat. Und das hat man in unserer Studie nicht gefunden. Und hier eben nochmal der Hinweis, wir haben wirklich jeden Freistoß mit einem möglichst ähnlichen Freistoß verglichen. Und es kann eben passieren, dass wenn wir jetzt uns Freistöße anschauen, irgendwie, in der Saison war es ja explizit so, es wurde am 8. Spieltag eingeführt, wenn ich nicht komplett falsch liege. Und wenn wir uns das angeschaut hätten, Freistöße vom 1. bis zum 8. Spieltag, die als Tor geendet haben, und Freistöße vom 9. bis zum 34., dann haben wir keine Garantie dafür, dass es sich um ähnliche Freistöße gehandelt hat. Ja? Und das verfälscht natürlich dann das Ergebnis. Und ich denke mal, genau sowas ist dann passiert bei diesen Studien, die in der Zeitung veröffentlicht wurden. Also wir haben keinerlei Erfolg gefunden, weder bei Torschüssen noch bei Flanken. Und interessant war auch, dass es keinen Effekt drauf gab, wie oft der Ball in der Mauer hängen geblieben ist. Also auch da hat sich die Zahl nicht wesentlich verändert.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dann hatten wir eingangs schon erwähnt die sogenannten Trivial Offenses. Das ist ein weiterer Bereich, den ihr mit euren Forschungen abgedeckt habt. Übersetzt uns den Begriff mal. Erklär mal, was ist damit gemeint?
Ja, Trivial Offenses, also. Das ist ein Begriff, den gibt es schon immer. Das ist vergleichbar mit dem deutschen Kavaliersdelikte. Und wir haben ihn eben im Sport eingeführt. Und ich möchte jetzt mal eine sperrige Definition umgehen. Aber grob gesagt sind es Regelverstöße, die auch für jeden offensichtlich sind, die in der Regel aber nicht geahndet werden vom Schiedsrichter. Wir haben ja gerade über das Freistoßspray gesprochen und dass das ja für diesen Mindestabstand kontrollieren soll. Und habe ich ja auch gesagt, dass bei mehr von als einem Viertel der Freistöße die Spieler die Linie übertreten. Und die Linie ist ja jetzt halt auch sehr gut sichtbar auf dem Feld. Ja. Mhm. Aber jetzt erinnere dich mal dran, wie viele Freistöße hast du gesehen über die letzten Jahre, wo es dann entsprechende Sanktionen gab durch einen Schiedsrichter?
Ja, so gut wie keinen, sagen wir es mal so.
Genau. Und das ist mehr oder weniger im Kern das, was wir als eine Trivial Offense bezeichnen.
Und was habt ihr da genau untersucht? Was habt ihr euch da für Trivial Offenses vorgenommen, um sie direkt zu analysieren?
Ja, also da haben wir es uns eigentlich schön einfach gemacht. Wir haben mehr oder weniger so Stammtischwissen, das jeder Fußballfan an sich schon hat, genommen und das einfach in empirische Studien gegossen. Einmal zur 6-Sekunden-Regel. Also die gibt's nicht so, diese 6-Sekunden-Regel, aber in den Regeln, in den Fußballregeln ist festgehalten, dass es einen indirekten Freistoß gibt, sobald der Torhüter den Ball mehr als 6 Sekunden mit seinen Händen kontrolliert. Und ich denke, jeder Zuhörer hier, wenn er zurückdenkt an die Fußballspiele, die er gesehen hat in letzter Zeit leider nicht, aber in der Zeit vor letzter Zeit, die 6 Sekunden werden sehr oft gebrochen. Und das haben wir auch gefunden. Also kann ich gerne nachher nochmal mehr im Detail drauf eingehen. Die zweite Studie, die wir gemacht haben zu den Trivial Offenses, war auch ein Wissen, das mehr oder weniger jeder hat. Und zwar, dass beim Großteil der Elfmeter bei der Ausführung von Elfmetern Regelverstöße von beiden Mannschaften gibt.
Da können wir vielleicht als erstes mal drauf eingehen, denn das haben wir ja auch am Wochenende bei den ersten Geisterspielen schon gesehen. Der Elfmeter von Robert Lewandowski zum Beispiel bei den Bayern gegen Union Berlin, der wurde dann auch nochmal überprüft, weil er einen kleinen Haker im Anlauf gehabt hatte. Da hätte es sein können, dass er abgestoppt hätte. Hatte er am Ende nicht. Der Elfmeter war regulär, aber das sind dann so Verstöße, diese leichten Verstöße, diese Kavaliersdelikte, die ihr untersucht.
Ja, genau. Also das ist zum einen, also du hast jetzt gerade eben den Fall angesprochen, wenn er stoppt, wenn der Schütze stoppt im Anlauf, was viel häufiger passiert, ist, dass der Torhüter die Torlinie verlässt, komplett. Seit der Saison muss er nur noch einen Fuß drauf haben. Davor war die Regel noch strenger. Und dann das, was man auch mehr oder weniger bei jedem Elfmeter sieht, sind reinlaufende Spieler von beiden Seiten. Ich kann hier auch gerne ins Detail gehen, was wir angeschaut haben.
Ja, geh gerne ins Detail. Also, erklär uns ein bisschen.
Ja, also hier hatten wir, das war jetzt zum Beispiel eine Studie, wo wir Glück hatten, weil wir haben vorgeschnittene Videos bekommen von der Firma Sportradar. Und das waren 618 Elfmeter aus 4 verschiedenen Ländern. England, Deutschland, Österreich, Italien. In der Regel die oberste Spielklasse, für Deutschland und Österreich auch noch der Cup mit dabei. Und von den 618 Elfmetern war es tatsächlich so, dass bei keinem einzigen Elfmeter gab es keinen Regelverstoß. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und weiter war es sogar so, dass es nur bei 0,2% der Elfmeter nur einen Regelverstoß von nur einer Partei gab. Also in der Regel kann man festhalten, mehr oder weniger bei jedem Elfmeter verstoßen alle Akteure gegen die Regeln. Und in der Studie von den 618 Elfmetern hätten 604, also wirklich fast alle, wiederholt werden müssen. Nur 3 wurden tatsächlich wiederholt. Und jetzt möchte ich aber das Müssen gleich in den Kontext stellen. Also müssen, wenn man wirklich 1:1 nach dem Regelwerk vorgeht. Ja? Und das ist eben das, wo wir Trivial Offenses immer sehen als so einen Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von Regelwerken. Weil ich unterstelle jetzt mal, der Großteil eurer Zuhörer, und bei mir wäre es genauso, würde sagen, um Gottes Willen, bitte wiederholt nicht 604 von diesen 618 Elfmetern. Mhm. Passt doch mal lieber die Regeln entsprechend an. Also gerade eben ist es tatsächlich so, dass wenn Spieler von beiden Mannschaften reinlaufen und ein Tor wird erzielt, dann müsste der Elfmeter trotzdem wiederholt werden. Und hier könnte man darüber nachdenken, ob man die Regeln nicht ein bisschen anders auslegt. Mhm. Und falls sich der ein oder andere erinnert, wir hatten ja bei der Frauen-WM 2019 die Kontroverse.
Oh ja.
Ja, du erinnerst dich?
Ja, ja, dann.
Es hing dann auch damit zusammen, dass der Videoassistent eingesetzt wurde. Und der hat dann jedes Mal in Anführungsstrichen gepetzt, wenn die Torhüterin so weit vorne war. Sprich, nicht mehr einen Fuß auf der Linie hatte. Und das hat dazu geführt, dass die entsprechenden Elfmeter, falls gehalten, wiederholt wurden. Und dass auch entsprechend die Torhüterin mit einer gelben Karte verwarnt wurde. Und das war dann tatsächlich so, dass das während dem Turnier, was ich im Fußball so noch nie davor erlebt habe, dass während dem Turnier die Regel geändert wurde, weil die FIFA realisiert hat, wenn sie das so durchziehen, dann gehen ihnen in den Elfmeterschießen die Torhüterinnen aus. Und wie gesagt, das ist ja auch wieder keine Kritik, die man an den Schiedsrichtern formulieren sollte. Das ist auch keine Kritik, die man an den Spielern formulieren sollte. Da sollte man sich nur noch mal ganz, ganz genau überlegen, ob das derzeit, wie es in den Regeln steht, so richtig ist oder ob man drüber nachdenken muss, entweder aufzuweichen, quasi was die Voraussetzung für den Regelverstoß ist. Also man könnte beispielsweise dem Torhüter erlauben, früher zu verlassen, die Linie früher zu verlassen oder den Spielern den Daumen früher reinzulaufen. Oder man überlegt, ob das Strafmaß angemessen ist. Ja, ob es angemessen ist, dass ein Torhüter gleich eine gelbe Karte bekommt, wenn er die Linie verlassen hat und so weiter. Und so sehen wir eben in dem Sinne Trivial Offenses als einen Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von Regelwerken.
Und ähnlich ist es dann bei dem Fall der von dir schon angesprochenen 6-Sekunden-Regel. Das ist auch was, was ja nie sanktioniert wurde in den letzten Jahren, mir zumindest nicht aufgefallen ist. Rückpässe, ja, im Strafraum, die wurden angesprochen und auch angemahnt und führten dann ja zum Beispiel auch 2001 zu diesem Freistoß, den die Bayern dann nutzten, um Meister zu werden. Ein Spiel gegen Hamburg noch ausgeglichen und Schalke diese Meisterschaft dann doch noch entrissen. Aber die 6-Sekunden-Regel, dass ein Torwart zu lange den Ball hat, da erinnere ich mich, in den 80ern gab es mal den ein oder anderen Vorfall, so als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Aber seitdem ist das irgendwie abgeflaut.
Ja, also man sieht das wirklich ganz, ganz selten, dass es sanktioniert wird. Ich könnte jetzt auch aus dem Kopf kein einziges Beispiel nennen, wo ein Torhüter mal bestraft worden ist dafür, dass er den Ball länger als 6 Sekunden festgehalten hat. Und also in der Studie war es tatsächlich so, die war ein bisschen anstrengender, weil wir mussten die Szenen selber aus den kompletten Spielen raussuchen. Und das waren über 450 entsprechende Situationen, die wir da gefunden haben. Und wir haben festgestellt, dass im Durchschnitt brauchen die Torhüter genau diese 6 Sekunden. Mhm. Das bedeutet eben auch, dass ein relativ großer Teil, hier waren es fast 40%, gegen die Regel verstoßen. Also in 40% der Situationen, die wir untersucht haben, haben die Torhüter länger gebraucht als 6 Sekunden. In 12% der Fälle sogar doppelt so lang. Ja, und das Maximum, das wir gefunden haben, war weit über 20 Sekunden. Cool. Und auch, wie gesagt, auch nicht sanktioniert.
Wie viele Spiele habt ihr dafür geguckt? Weil du sagtest, ihr müsstet euch die Szenen selber raussuchen.
Ja, das war hier übrigens, möchte ich nur kurz nennen, der Student Thomas Krupka, ja, der sich da vor die Videos klemmen durfte.
Respekt.
Und wir hatten damals die Vorgabe, dass wir jede Mannschaft 4-mal spielen haben wollen. Und das entsprechend haben wir es versucht, über 4 Spieltage rauszufiltern. Das ist uns dann nicht ganz gelungen, weil dann teilweise auch das Videomaterial nicht vorgelegen hat. Also das war eine Studie, die wir ohne fremde Unterstützung gemacht haben. Und entsprechend, ich denke, es waren dann am Ende 34 Spiele oder so. Also ein bisschen weniger als 4 Spieltage. Mhm.
Welche Saison war das?
Das war die Saison, jetzt stellst du mich ein bisschen vor die Aufgabe, das zu rekonstruieren, weil der Student sich damals, was ja auch seine Aufgabe ist, als Student sehr viel Zeit gelassen hat. Mhm. Ich glaube, dass die Daten tatsächlich von der Saison 2017, 2018 waren und wir es dann im März 2019 publiziert haben. Ja, da hast du mich jetzt gerade erwischt. Die Saison kann ich dir nicht mehr sagen.
Okay, aber auf jeden Fall aktuelleres Bildmaterial.
Aktuelleres Bildmaterial,
das ja, genau. War eigentlich der Zweck meiner Frage, einfach nur zu gucken, wann das dann, ob das noch quasi allgemeingültig dann auch für heute ist, weil die Entwicklung im Fußball, ja, die schreitet ja voran, aber in solchen Fragen bleibt es wahrscheinlich relativ gleich. Oder glaubst du, dass man da von Saison zu Saison, von Torhüter zu Torhüter dann auch unterscheiden muss? Weil du vorhin sagtest, einer hält das Ding 20 Sekunden oder über 20 Sekunden in der Hand. Ist das einer, der technisch eher limitiert ist?
Genau, also was wir bei solchen Untersuchungen immer machen, wir trennen uns von den Namen der einzelnen Torhüter. Worauf wir schon schauen dann, ist, ob der Torhüter einen Einfluss auf die Zeit hat. Ja? Also das kann man ja auch mit anonymisierten Torhütern untersuchen und das ist tatsächlich so. Also einer der größten Einflussvariablen ist, welcher Torhüter hat da gerade den Ball. Und wir haben jetzt hier keine Vergleichsdaten, beispielsweise aus einer früheren Saison. Ich könnte mir nur vorstellen, dass hier sogar die Zeit, die der Torhüter im Schnitt den Ball in der Hand hat, kürzer geworden ist, weil die Torhüter jetzt immer mehr in Spielaufbau eingebunden sind und auch das Spiel ja explizit schnell machen sollen. Ja. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung. Und es ist, also, was sicher sich nicht geändert hat, ist, und das weiß dann auch jeder Fußballfan, es hängt natürlich in sehr, sehr hohem Maße mit dem Spielstand zusammen, ob der heute den Ball festhält oder nicht.
Klar.
Das war mehr oder weniger eine von den stärksten Variablen hier. Und dann tatsächlich auch, ob der Torhüter ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel hat. Also auswärts hält der Torhüter den Ball gerne länger fest, als er bei Heimspielen tut. Und das wären so Sachen, wo wir sagen, ja, wenn es ein Torhüter taktisch nutzt, was man ja bei Spielstand unterstellen muss, dann sollte man das eigentlich nicht als Ausgangspunkt für eine Regeländerung sehen. Wir haben aber auch gesehen, dass Torhüter schlicht bei Nachschüssen und Flanken einfach länger brauchen, bis sie den Ball abschlagen oder abwerfen können, als es nach anderen Situationen ist. Und da könnte man sich schon überlegen, ob man dann sowas in eine Regeländerung reinpackt, dass man beispielsweise Torhütern nach Schüssen oder Flanken per se ein bisschen mehr Zeit gewährt, dafür nach anderen Aktionen weniger.
Aber das wäre natürlich dann wieder etwas, was dem Schiedsrichter obliegt, das zu entscheiden. Und damit würde man den Schiedsrichter natürlich dann auch nochmal wieder extra fordern.
Genau, man würde den Schiedsrichter extra fordern und man fordert ihn auch gerade eben extra. Mhm. Das gilt auch für die Elfmeterstudie. Weil es ist ja im Moment so, wir beide würden ja sagen, ja, er soll ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen, ja. Der soll jetzt nicht nach irgendwie 7 Sekunden dem Torhüter direkt einen indirekten Freistoß direkt aussprechen. Er soll bei 11 Metern nicht jeden wiederholen lassen. Aber im Moment gibt es was in den Regeln festgeschrieben ist, wo wir vom Schiedsrichter erwarten, bitte macht das aber nicht so, wie es ihr festgeschrieben ist. Wir warten aber vom Schiedsrichter auf der anderen Seite schon wieder, wenn sie jemand zu krass übertreibt, dann bitte ahndet es schon. Und entsprechend stellen wir uns dann immer auf den Standpunkt, vielleicht wäre es geschickter, eine Regel umzuformulieren. Entweder, was ist nötig für einen Regelverstoß oder wie sieht die Bestrafung aus, anstatt dem Schiedsrichter quasi die Aufgabe zu geben, Verstoß gegen die Regel auch auf dem Feld, aber nur zu einem gewissen Maße. Und das Maße musst du übrigens komplett selber entscheiden. Also aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall gerade so, wie es ist, eine Bürde, die dem Schiedsrichter obendrauf auferlegt wird, auf die ganzen Sachen, auf die er eh schon schauen muss, während dem Fußballspiel, was ja alles andere als wenig ist.
Definitiv, das kann man wirklich so sagen. Ein kleiner Anstoß vielleicht, um da mal drüber nachzudenken. Das sind Studien, das sind Forschungen, die ihr schon angestellt habt. Was steht bei euch als nächstes auf dem Programm? Welche Punkte nehmt ihr euch noch weiter vor?
Mehr oder weniger die größte Studie, die gerade bei uns läuft, das hat auch im weitesten Sinne was mit der Entwicklung von Regelwerken zu tun. Wir schauen, wie der Videoassistent aufgenommen wird von Fans, wozu wir gerade eine große Studie gemacht haben anhand der Premier League und haben uns dort die Reaktionen auf Twitter angeschaut, wenn der Videoassistent eingesetzt wurde. Und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, bevor wir das veröffentlichen, also es ist wirklich der Einsatz vom Video Assistenten ist ein wirklicher Stimmungskiller.
Ja.
Also das ist ja auch wieder was jeder vielleicht für sich schon so ein bisschen im Kopf hat. Und wo wir uns mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, es wieder einfach machen und mehr oder weniger den empirischen Beweis dafür liefern.
Ist Twitter da ein gutes Maß? Weil die Erregungskultur bei Twitter, sie ist ja recht groß und die ist ja auch recht in eine Richtung gehend. Ist das da repräsentativ aus eurer Sicht?
Ja, genau. Also da muss man auf viele Sachen aufpassen. Ja, auch quasi, was so eher eine Tendenz ist, wie man sich auf Twitter äußert. Äußert man sich auf Twitter eher, wenn man zufrieden ist oder eher, wenn man unzufrieden ist? Das muss man alles auf jeden Fall bei der Interpretation berücksichtigen. Was wir hier gemacht haben, war, dass wir sogenannte Sentiment, also die Stimmung, übers komplette Spiel beobachtet haben.
Ja.
Das heißt, wir haben auch immer einen Vergleichswert gehabt. Also wie war die durchschnittliche Stimmung von beiden Fanlagern? Das war das Gute daraus, dass wir Spiele aus der Premier League genommen haben und alle englischen Tweets, die wir zu dem Spiel gefunden haben, dass wir sagen können, es waren auf jeden Fall Fans von beiden Mannschaften dabei, wenn natürlich auch nicht immer gleich viele, muss man auch im Hinterkopf haben. Und dass wir aber immer einen Ausgangswert hatten von der Stimmung, den wir dann vergleichen konnten mit der Stimmung, nachdem Videoassistent eingesetzt wurde.
Jetzt wollte ich ganz ketzerisch gerade fragen, gibt es positives Tweets? Eigentlich ist doch immer nur, also zumindest in meiner Timeline, 98% Gemecker.
Ja, es gibt ja allein schon deswegen positive Tweets, wenn jemand ein Tor schießt und sich freut. Nein, aber da Hintergrundinformation, also wir haben die Tweets immer hier in der Studie eingeordnet als entweder einfach nur positiv, neutral oder negativ. Okay. Und es ist tatsächlich so, zumindest in England während einem Fußballspiel, dass die Grundstimmung auf Twitter leicht positiv ist und genau, halt dann ins Negative umschlägt, sobald der Videoassistent eingesetzt wird. Also ich kann jetzt hier nicht bestätigen, dass per se schon oder von Haus aus 98% der Tweets negativ waren.
Mhm. Am Beispiel Premier League, habt ihr es untersucht oder seid ihr dabei, es zu untersuchen? Ist das übertragbar aus deiner Sicht, die Ergebnisse dann auch auf die Bundesliga, auf Italien, auf andere Länder, die eben dann auch mit dem Video Assistant Referee arbeiten?
Schwierig. Es ist ja jeder Verband, also klar, sie halten sich alle an die FIFA-Richtlinien und setzen auch alle entsprechend den Videoassistenten um. Aber es wird ja schon teilweise unterschiedlich ausgelegt, was dieses klar und offensichtlich ist. Und was aber viel relevanter ist, die Verbände haben in den unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliches Standing. Und hinzu kommt auch, dass die Verbände unterschiedlich transparent über den Videoassistenten berichten, ja. Und sowas beeinflusst natürlich auch das Meinungsbild. Und ja, Hintergrund, warum wir es im englischen Sprachraum gemacht haben, ist einfach, es ist tatsächlich so, dass in Deutschland so wenig Leute über ein Spiel twittern. Und in Italien oder Spanien weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Da wäre ich einfach an der Sprache gescheitert. Und entsprechend haben wir uns hier für die Premier League entschieden. Und ich denke, man sollte da sehr vorsichtig sein, wenn man es auf andere Ligen überträgt. Aber man könnte sich auch durchaus vorstellen, dass die Tendenz ähnlich ist.
Gibt es noch eine Studie, wo du sagst, das wäre was, was ich mir in meiner Laufbahn als Wissenschaftler irgendwann nochmal vornehmen möchte in diesem Themenfeld, wo du sagst, das wäre so ein Traum?
Also da gibt es tatsächlich mega, mega viele Studien. Eine, wo ich schon ganz lang drauf rumdenke und die ich hoffentlich bald umsetzen kann, bezieht sich aufs Kopfballspiel im Jugendfußball. Das wäre so eine Regeländerung, die mehr oder weniger, wo der Sicherheitsaspekt im Vordergrund stehen würde. Und es gibt ja bereits die ersten Verbände, die das Kopfballspiel verbieten. Für, ich glaube, U14 beispielsweise in den USA. Und meine Studie sollte in so eine Richtung gehen. Ich bin aber noch nicht sehr weit, was es angeht mit Forschungsdesign und so weiter. Es sollte nur in so eine Richtung gehen, dass ich mir vorstellen kann, wenn man Akteure aus dem Jugendbereich fragt, also aus den Nachwuchsleistungszentren, Trainer, Verbände und so weiter, dass man, wenn man die nur fragt, wie wichtig ist eigentlich das Kopfballspiel an sich und wie wichtig ist euch, dass eure Spieler den Ball lang und hoch nach vorne kloppen, wie wichtig ist, dass die hohe Flanken in den Strafraum schlagen, dass das relativ niedrig wäre und dass man dann vielleicht so eine Regeländerung, dass man Kopfbälle im Wettkampf verbietet, vielleicht sogar einfach aus den Anforderungen der Lehrpläne oder Trainingsziele im Jugendnachwuchsfußball formulieren könnte und gar nicht so als Verbotsschwert dann.
Fußball ohne Kopfball. Wir haben uns dieses Themas mal angenommen hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Vor einigen Wochen haben die Frage gestellt, Kopfball oder soll man es lassen? Könnt ihr gerne nochmal reinhören in diesen Podcast. Da wird diese Thematik auch ein wenig aufgenommen und vor allen Dingen haben wir ein bisschen spekuliert da drin, wie denn Fußball ohne Kopfball auf jeden Fall dann auch aussehen könnte. Wir zeichnen am 19.05. auf, Otto. Wir haben gestern Abend das Ligaspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen verfolgt. Wenn es keine Kopfbälle gäbe, hätte Werder einen Punkt geholt.
Ja. Und das andere Argument wäre, man kann sich nicht vorstellen, dass die Spieler von Werder Bremen in der Jugend viel Kopfbälle trainiert haben.
Das stimmt auch wieder. Von daher klar im Kopf, aber eben auf dem Scoreboard nicht so mit der Klarheit, die man sich eigentlich gewünscht hätte. Also ein spannendes Thema. Drück die Daumen, dass du das bald umsetzen kannst und dann würde ich mich freuen, wieder von dir zu hören, wenn es weitere Forschungsergebnisse gibt von Dr. Otto Kolbinger von der TU in München. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir nochmal, Malte, auch nochmal für die Einladung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.